Liebe Schwestern und Brüder, Hochfest des heiligen Josef. Es wäre ja mal spannend, wenn Sie heute Menschen fragen, was wissen Sie eigentlich vom heiligen Josef? Wissen Sie überhaupt was? Was halten Sie von dem? Ehrlich gesagt, ich habe lang mit ihm nichts viel anfangen können. Dazu war er mir zu kitschig dargestellt. Immer diese Lilie, das Jesuskind, irgendwie so langweilig. Das hängt aber vielleicht auch mit meinen Erfahrungen mit Vätergestalten zusammen. Ich wollte als Jugendlicher frei sein und meinen eigenen Mann stehen. Je älter ich werde, desto mehr verstehe ich, welche Größe und welche Botschaft dieser Heilige hat, auch und gerade für unsere Zeit, für uns. Von ihm ist kein einziges Wort im Neuen Testament überliefert. Er war still. Und gleichzeitig, wenn man die Worte Jesu hört, wie er über Gott, seinen Vater, redet, wenn man sieht, wie Jesus umgegangen ist mit Menschen, die erfahren haben, wie sie betrogen wurden oder eben im Handwerksbetrieb entsprechend behandelt wurden, wenn man die Sprache Jesu wiederkennt, man merkt sein eigenes Handwerk, wenn er von den Lasten spricht, vom Joch, das leicht ist zu tragen, von der Tür, die aufgemacht wird. Und noch mehr, wenn man sieht, wie Jesus, wie ein guter Vater, sich ganz Gott anvertraut hat, dann ist deutlich, das hat er nur haben können, weil er eine gute Vaterbeziehung hatte zu seinem irdischen Vater. Denn auch wenn er Gottes Sohn war, er war ja ganz Mensch und darauf angewiesen, dass ihn ein Mann zu seinem Mannsein formt. Die Art, wie Jesus umgegangen ist mit Frauen, mit Kindern, mit Schwachen, mit Sündern, das spiegelt alles wieder, diese Feinfühligkeit und auch diesen väterlichen Schutzinstinkt. Zu schauen, dass die Familie Gottes ihren Raum hat, dass sie sich entfalten kann. Wir haben in der ersten Lesung aus dem Buch Samuel die Davids Geschichte von Nathan gehört, wie er dem David verheißt, dass sein Reich Bestand hat, sein Königtum. Er wird für meinen Namen ein Haus bauen, sagt Gott im Letzten. Das heißt, für die Autorität Gottes. Das war ja der Auftrag von David, das Gottesvolk so zu formen, dass sie nicht auf ihn gehört haben als König, sondern dass sie Gott gehört haben und dieser Autorität geglaubt haben. Ein Haus bauen bedeutet eben immer eine Familie bauen. Ich erinnere noch mal dran, man versteht die Texte auch nachher, das Evangelientext, nur aus den jüdischen Hochzeitsgebräuchen. Zuerst war es eine spannende Geschichte, bis zwei Menschen einander versprochen wurden. Und erst wenn klar war, es sind beide offen für eine Hochzeit, dann gibt es zuerst einmal den Brautpreis, dann gibt es die Verhandlungen und dann gibt es zuerst einmal die Verlobung, das erste Treffen, das Innetreffen, wo eigentlich Braut und Bräutigam sich sehen. Und dann gibt es diese Zeit der Trennung nach der Verlobung, damit die Braut innerlich sich öffnet für diese neue Aufgabe, dass sie Mutter wird. Und der Bräutigam muss sich zurückziehen, um die Tora zu lernen, die Weisung des Herrn. Und es ist heute noch bei den orthodoxen Juden so, erst wenn der Vater sagt, du bist jetzt groß genug, du kannst umgehen, du bist fähig, wirklich ein Haus zu bauen, eine Familie, kriegt er die Erlaubnis, seine geliebte Braut heimzuholen. Und ich sagte schon, sie gründen dann ein neues Haus. Die einfachste Form für den einfachen Juden, der gar kein Geld hat, sind, dass vier Männer vier Stäbe tragen und dann das Gebetstuch darüber gehalten wird, das Dach, eben das Haus Gottes, unter der Weisung Gottes zu leben. Und die Braut kann, darf noch mal bis zu dreimal rumlaufen, überlegen, will ich hier rein, will ich mit diesem Mann jetzt wirklich eine neue Familie gründen? Und das ist gleichzeitig der Baldachin, dieser Schutzraum. Das ist der Hintergrund für diese Baldachine. Es ist ein Symbol, unter das Haus Gottes zu treten, unter seinen Schutz, unter seinen Himmel, unter sein Zelt. Und im Hebräischen ist das Wort für Haus Bett. Wir kennen das von Bethlehem, Haus des Brotes, oder von Bethsaida, das ist das Haus des Fisches. Im Norden, beide spielen ja bei Jesus eine Rolle. Dieses Bett hat tatsächlich die Form wie ein Dach und unten ein Fundament und es ist sonst offen. Und das ist ein Schutzdach. Das ist die Aufgabe im Judentum zur Zeit Jesu, des Mannes. Ich muss einen Ort schaffen, ein Dach über dem Kopf unter dem Schutz Gottes. Und da muss ich eine Frau und da muss ich eine ganze Familie unterstellen können. Das Wort unterordnen, unterstellen, das ja oft so angefochten ist, hat genau damit zu tun. Und wie gesagt, das Mütterliche, verbunden mit dem Wort M, dem Mem, das Wasser heißt, das gleichzeitig neues Leben heißt, das hat die Form, wie gesagt, auch eines Bogens, der geschlossen ist und das genau in dieses Haus passt. Das ist so das innere Bild. Es ist ja interessant, dass auch diese Buchstaben, im Hebräischen gibt's, schreibt man ja nur die Vokale, dass dieses B wie Bett typisch ist für Baba, Abba. Fast in allen Sprachen, wenn ein Kind brabbelt, ist das der Papa. Während die Mama mit M bezeichnet wird, immer oder Amma oder immer oder Mama, es ist immer dieses M. Es sind ganz alte, ursprüngliche Erfahrungen. Und wie gesagt, das Kind, das Erste, was es erfährt, ist der Mutterschoß im Fruchtwasser. Deshalb gehört dieses Wasser, Mem, Mayim, eben dieser Schutzraum, wo das erste Leben herankommt. Und eine Frau braucht in dieser Schwangerschaft die Gewissheit, ich bin beschützt, das Kind kann in Ruhe heranreifen. Und genau hier beginnt auch in der Geschichte Jesu, der Menschwerdung, ein ungemeiner Bruch. Josef erfährt, er hat Maria getraut, er ist zu Hause, er wartet, er freut sich auf seine Frau und bekommt mit, sie ist schwanger. Was ist passiert? Nach dem Gesetz des Mose hat sie den Bund gebrochen, denn schwanger werden, intim werden heißt heiraten, einen anderen heiraten, den Bund brechen. Er ist verwirrt. Er versteht es nicht. Und da gibt es auch kein Gespräch zwischen den beiden. Früher habe ich immer gedacht, warum sagt sie ihm nicht, ich bin erfüllt vom Heiligen Geist, glaub mir das bitte. Aber das war nicht möglich. Welch Schmerz für Maria, das nicht vermitteln zu können. Sie muss alles in Gottes Hand legen. Und dann welcher Schmerz des Josef, was passiert hier? Er betet, er ringt. Und was ich an Josef schätze, er macht keine Schnellschüsse. Ich bin oft versucht, dann schnell eine Entscheidung zu treffen. Er bewegt es, wie Maria übrigens auch, in seinem Herzen. Das heißt, bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete. Für Josef ist klar, ich müsste sie steinigen. Aber er will sie nicht steinigen. Er beschließt eigentlich in aller Ruhe, irgendwo die Schuld auf sich zu nehmen und das Ganze nicht auffallen zu lassen. Und er beschließt eigentlich, mir bleibt nichts anderes übrig, damit sie leben kann, dieses Kind. Ich verlasse sie in aller Stille. Fordere keinen Brautpreis zurück, es gibt keinen Scheidebrief. Ich kann momentan nicht anders. Und während er so ringt, kommt ein Engel im Traum. Auch das bewundere ich bei Josef. Bei Maria kam Gabriel ja direkt, bei Josef im Traum. Und er sieht im Traum, wie dieser Engel sagt, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau anzunehmen, wirklich unter dieses Dach zu gehen, ihr dieses Dach Gottes anzubieten, damit dieses Kind leben kann. Denn es ist vom Heiligen Geist. Welch eine Größe, dass er das geglaubt hat, in seinem Glauben angenommen hat. Nicht gesagt hat, wahrscheinlich habe ich jetzt gesponnen und ist es überdreht. Nein, er glaubt Gott, er glaubt diesem Traum. Und dieser Engel gibt ihm auch eine Weisung, was die Sendung für diesem Kind ist. Er soll es Jesus nennen, das war die Aufgabe eigentlich des Mannes, den Namen zu geben. Und Jesus heißt ja Jehoshua im Hebräischen, Jahwe rettet und erlöst, er befreit. Die Abkürzung ist Jeshua und im Griechischen dann Jesus, Jesus im Lateinischen. Jahwe, unser Gott, ist einer, der rettet. Aber damit dieser Retter zum Retter heranwachsen kann, braucht er diesen Schutz. Und das Erste ist, dass Jesus, dass Josef dieses Leben rettet. Maria rettet, die Ehre rettet. Und als er mitbekommt, dass dieses Kind bedroht wird, rettet er dieses Kind vom Tod, der Flucht nach Ägypten. Und er rettet die Zukunft dieses Kindes, weil er nach Nazareth geht. Immer wieder zeigt Josef diese rettende Seite. Und Jesus lehrt von ihm, was es heißt, Erlöser zu werden. So still wie er sich verabschieden wollte von Maria, hat er sich verabschiedet aus der Geschichte. Es gibt kein Wort, es gibt natürlich die Visionen von seinem Tod, aber nirgends letztendlich wissen wir, wann er gestorben ist, wie er gestorben ist. Sie haben länger zusammengearbeitet, denn der öffentliche Auftritt Jesu war ja erst, als Jesus eigentlich schon relativ alt war. Sie waren ja zusammen Handwerker, Architekten, Zimmermann. Die Kirche hat, wie gesagt, lange gebraucht, um die Sendung des Josef zu begreifen. Schon allein, wenn man überlegt, wie lange es gebraucht hat, dass er im Hochgebet gelandet ist. Erst in den 50er Jahren im Ersten. Johannes der 23. wollte ihn arg verehren und Franziskus hatten ja jetzt unser Papst erst in alle Hochgebete noch mit eingefügt. Maria und Josef gehören zusammen. Sie haben eine gemeinsame Sendung. Josef, dem die höchsten Güter anvertraut, das haben wir schon als Lied gesungen, ein Lied, das auch im Kulturkampf entstanden ist im 19. Jahrhundert, auch ihm vertrauen wir jetzt die Kirche an, sein Volk, seiner Fürsprache. Heiliger Josef, bitte für uns, stärke uns. Und am Ende noch, ich bin sehr dankbar, dass ich eine solche Gestalt in meinem Leben hatte, die ich heute zu Grabe mit begleitet habe. Meinen großen Bruder, meinen geistlichen Vater Peter Schmid, der ein großer Josef-Verehrer war und der mich gelehrt hat, was es bedeutet, wie wichtig dieser Mann ist. Ich danke Gott für ihn, für sein Zeugnis. Bitte, dass er am Ziel ist. Und dass sein Werk und seine Sendung gerade an diesem Ort, wo so viel vom heiligen Josef gepredigt und gewirkt hat, fruchtbar wird für viele. Zum Ort des Heils, aber auch zum Schutz und die eigene Sendung und Nachfolgegestalt zu finden.